Rogate heißt dieser Sonntag, also betet. Und irgendwie klingt das ein bisschen wie der erste Teil der bekannten Ordensregel der Benediktiner. Ora et labora, also betet und arbeitet. Okay, dass man arbeiten muss, das weiß eigentlich jeder von uns und den meisten ist auch klar, warum und für welches Ziel sie arbeiten. Aber warum muss man dazu ermahnt werden, dass man betet? Der Bibeltext gibt eine Antwort, die ein bisschen seltsam klingt. Damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Betet ihr darum, deshalb, damit ihr eure Ruhe habt? Eigentlich sollte man ja meinen, dass Christen eine andere Aufgabe haben, als vor allem für ihre eigene Ruhe zu sorgen. Mutig bekennen, woran wir glauben. Mit Mut eintreten für das Recht, auch gerade den Machthabern gegenüber. Beherzt sein, sich nicht einschüchtern lassen. Auch Widerstand leisten, wo Unrecht geschieht und uns einsetzen für die Schwachen und für die Benachteiligten. Wenn uns unser Gebet einfach nur in die stille Zurückgezogenheit führt, haben uns die Mächtigen dann nicht genau da, wo sie uns haben wollen? Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Aber nun steht es tatsächlich so da im ersten Timotheusbrief, vor allen Dingen betet. Klingt ein bisschen wie Ora statt Labora. Stilles Gebet statt beherzten Handelns. Ich glaube, wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir das Gebet nicht zu einer harmlosen Beruhigungspille verkommen lassen. Wir müssen aufpassen, dass wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen oder in diesem Fall aufpassen, dass wir den hinteren Teil unseres Bibeltextes nicht übersehen, denn hinten liegt der Sinn für die Aufforderung zum Beten. Wer wirklich betet, der hat es ja mit Gott zu tun. Wer betet, der wagt sich vor in dem Bereich, wo Gottes Wille gilt. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum darf unser Gebet nie einfach Ersatzhandlung sein. Also nicht so, wir beten für etwas oder für jemanden und dann haben wir unsere Pflicht erledigt. Dann brauchen wir weiter nichts tun. Wenn wir ehrlich sind, dann passiert uns das aber immer wieder. Ora statt labora, beten statt etwas zu tun. Nur, dann führen wir eigentlich nur fromme Selbstgespräche. In den Macht- und Wirkungsbereich Gottes sind wir dann noch nicht gekommen. Denn wer Gott bittet, der muss immer damit rechnen, dass Gott ihn oder sie auch selbst einsetzt, damit sein Wille geschieht. Ich möchte drei Gedanken zu diesem Bibeltext weitergeben. Der erste ist, zuerst das Gebet, denn das verändert alle Voraussetzungen. Der zweite, das Gebet für die Entscheidungsträger ist entscheidend dafür, wie wir unser Leben führen können. Und der dritte, das Gebet an erster Stelle entlastet mich davon, selbst an erster Stelle zu stehen. Der erste Gedanke, zuerst das Gebet. Dazu mahnt dieser Brief ja regelrecht. Oft machen wir alles mögliche andere zuerst. Zuerst mal meine Pläne oder zuerst mal meine Träume. Zuerst meine Vorsorge und dann kann anderes kommen. Oder oft genug auch zuerst meine Panik, bevor ich auf die Idee komme, zu beten. Und darum mahnt dieser Brief in der Bibel zuerst das Gebet. Das Gebet ist hier zwar gemeint als Gebet in seiner ganzen Bandbreite, also auch Danksagung, Fürbitte, Bitte und so weiter. Aber vor allem ist hier das Gebet gemeint, indem es nicht um mich selbst geht, sondern um andere Menschen. Und solches Gebet ersetzt kein Tun. Aber solches Gebet verändert die Voraussetzungen für mein Tun. Wenn ich für andere Menschen bete, und ganz besonders dann, wenn ich es regelmäßig tue, dann mache ich mir diese anderen Menschen immer wieder gegenwärtig. Dann nehme ich sie in den Blick. Dann sehe ich hin, was ist denn ihre Situation? Dann kann ich Anteil nehmen an dem, was sie erleben. Das kann man natürlich auch auf andere Weise machen. Man kann eben einfach an sie denken. Aber im Gebet geschieht mehr, als dass ich einfach nur an jemanden denke oder jemanden im Blick behalte. Im Gebet, da bringe ich meine Sicht in Verbindung mit Gottes Sicht. Was ich wahrnehme, das kommt in Verbindung mit der Wahrheit Gottes. Und das verändert meine Perspektive. Mag sein, dass ich auf diese Weise lerne, klarer zu sehen, was ist denn das für eine Situation, in der dieser Mensch ist? Mag sein, dass ich besser erkenne, was braucht der oder was braucht die? Es kann auch sein, dass dabei meine Sympathie für die Person, für die ich bete, auch noch die Fähigkeit zum kritischen Blick bekommt. Also zu dem Blick, wo ich dann wirklich auch in der Lage bin, etwas Hilfreiches und nicht nur etwas Nettes zu sagen. Es kann auch umgekehrt sein, wenn ich für jemanden bete, der mir eigentlich unsympathisch ist, mit dem ich Probleme habe, dass ich diese Person dann in einem anderen, in einem neuen Licht sehe. Oder dass ich dabei lerne, dass ich mich so verhalte, dass unser Verhältnis sich bessert. Betet ihr für unsympathische Leute? Ich kann euch das nur raten. Es verändert die anderen und meistens auch euch selbst. So ist das Gebet nicht einfach Ersatz für mein Tun. Aber es gibt meinem Tun neue Voraussetzungen. Es befähigt mich zu einem Tun, das eine andere Qualität hat, als wenn es ohne Gebet geschähe. Wenn vor einem schwierigen Gespräch oder wenn vor einer entscheidenden Begegnung zuerst gebetet wird, dann können Weichen gestellt werden, die keine noch so gute Gesprächsvorbereitung stellen könnte. Darum, vor allen Dingen heißt wirklich vor allen Dingen beten. Ausdrücklich wird hier auch das Dankgebet miterwähnt. Und für mich ist das ein wichtiges Zeichen dafür, dass gerade das Danken auch meine Perspektive verändern kann auf andere Menschen. Der Dank für Menschen, die mir unsympathisch sind, der kann meinem Verhalten wirklich ganz andere Perspektiven, ganz andere Voraussetzungen geben. Der zweite Gedanke. Das Gebet für die Entscheidungsträger ist entscheidend dafür, wie ich mein Leben führen kann. Hier wird ja nun ausdrücklich das Gebet für die Könige und alle Obrigkeit genannt. Wir leben Gott sei Dank seit langer Zeit in einer Demokratie und haben da nicht für Könige zu beten in unserem eigenen Land, aber es lässt sich leicht übersetzen, wie das gemeint ist. Für die Menschen, die Verantwortung haben, gerade auch politische Verantwortung. Gerade das Gebet für die Obrigkeit legt ja den Verdacht nahe, die Christen, die halten sich lieber raus aus der Politik und verlegen sich stattdessen aufs Beten. Das wäre eine bequeme Art, sich die Verantwortung vom Hals zu halten. An dem Verdacht ist sicherlich auch was dran. Das geschieht wirklich viel zu oft, dass Christen die gefalteten Hände in den Schoß legen und das war's dann. Der Obrigkeit kommt das manchmal sehr gelegen. Und kennen wir das aus totalitären Staaten, dass die Christen schon froh sein können, wenn man sie überhaupt in Ruhe beten lässt? Das dürfen wir nicht vergessen. Ein stilles, ruhiges Leben in aller Ehrbarkeit und Frömmigkeit zu führen, das ist in vielen Leben, in vielen Ländern ein Traum, der den Christen ständig verwehrt wird. Wir leben Gott sei Dank unter anderen Umständen. Aber gerade darum ist das auch unsere Aufgabe, das Gebet für die Regierenden. Auch hier hat das Gebet die gleiche Wirkung, wie eben schon beschrieben. Wir machen uns die Regierenden, die Verantwortlichen auf diese Weise gegenwärtig und auch ihre Entscheidungen. Wir nehmen Anteil an diesen Menschen und an ihren Aufgaben. Wir verbinden eben auch unsere politische Sicht mit der Sicht Gottes, und das ist nicht automatisch dasselbe. Das Gebet prägt unseren Blick auf die Regierenden und auf die Regierungsgeschäfte. Wir können uns dann nicht mehr raushalten. Wir werden kritisch und beherzt diese Menschen begleiten, sie wo immer möglich auch unterstützen, und wo nötig werden wir uns ebenso beherzt und kritisch ihnen Widerspruch leisten. Unser Gebet soll keineswegs den Rückzug in die Beschaulichkeit ebnen. Unser Gebet soll uns ermöglichen, dass wir unsere Frömmigkeit in Würde leben können. Es soll uns zur Ausübung unseres Glaubens helfen. Es soll uns nicht zu glaubensarmen Duckmäusern machen. Unser Glaube ist ja, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das lässt sich mit Stillhalten nicht erreichen. Darum wird unser Gebet für die Regierenden das auch besonders in den Blick nehmen. Hilft ihre Politik wirklich denen, die hilfsbedürftig sind? Oder lässt sie die im Stich? Wird die Wahrheit ausgesprochen? Oder wird sie verschleiert? Wird die Menschenwürde geachtet? Oder wird die mit Füßen getreten? Wird die Schöpfung bewahrt? Oder wird sie zerstört? Unser Gebet für die Entscheidungsträger entscheidet darüber, was für ein Leben wir tatsächlich führen können. Und trotzdem geht es im Gebet tatsächlich auch um Stille und Ruhe. Und das ist mein dritter Gedanke. Steht das Gebet an erster Stelle, dann entlastet es mich davon, selbst Erster zu sein. Noch einmal, das Gebet verändert die Voraussetzungen für mein Tun. Mit meinem Gebet erkenne ich auch, dass ich nicht selbst alles und aus eigener Kraft machen kann. Da kann mich das Gebet auch vor Überforderung schützen und mich zur Ruhe bringen. Ich finde, in diesem Sinn ist das Gebet sogar eine ganz gute Hilfe gegen die moderne Krankheit des Burnout. Ob die so modern ist, das weiß ich gar nicht, aber sie ist jedenfalls immer mehr im Bewusstsein der Leute. Burnout, das heißt ausgebrannt sein, das hat ja nicht nur mit Überforderung zu tun, die andere mir überstülpen, sondern das hat nicht zuletzt damit zu tun, was ich selber alles von mir erwarte. Wie oft ich selber denke, du musst es machen, du musst an erster Stelle stehen. Steht aber mein Gebet an erster Stelle, dann gebe ich vor mir selber zu, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht alles allein stemmen. Ich bin überfordert mit der Rolle des ständigen Machers. Steht das Gebet an erster Stelle, dann darf ich Mensch sein. Mensch nämlich, der seinen Schöpfer über sich hat. Und das ist eine große Entlastung. Da kann ich still werden, da kann ich ruhig werden, da muss ich nicht ständig liefern. Bin ich Mensch, dann bin ich fehlbar, aber ich darf um Vergebung bitten. Vielleicht kennt ihr den Satz von Martin Luther: Heute habe ich viel zu tun, da muss ich viel beten. Ich glaube, das ist ganz selten unsere eigene Haltung, oder? Ich kenne das jedenfalls von mir eher so: Heute habe ich viel zu tun, da muss die Andacht ein bisschen kürzer ausfallen. Und das setzt so innerlich voraus, die Andacht, das ist so was, was ich auch noch leisten muss. Aber da wird nur wirklich das Pferd von hinten aufgezäumt oder eigentlich gar nicht aufgezäumt. Denn Gott, der will, dass allen Menschen geholfen wird, der will mir ja auch helfen. Und darum ist wichtig, dass ich mich ihm auch zuwende, damit ich die Hilfe empfangen kann. Und das gilt schließlich nicht nur im Alltag, sondern das gilt auch am Sonntag. Wie geht ihr, wie gehen wir in den Gottesdienst? Ich freue mich ja, wenn vor dem Gottesdienst eine fröhliche und laute Geräuschkulisse zu hören ist, denn das ist immer ein Lebenszeichen und das ist mir viel lieber als lastende Stille vor dem Gottesdienst. Und trotzdem, mit was sind wir eigentlich alles beschäftigt, bevor der Gottesdienst losgeht? Was müssen wir alles noch erledigen, klären, besprechen, bevor der Gottesdienst anfängt? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch vor dem Gottesdienst eine Zeit der Stille gönnen, dass wir uns im Gebet auf die Begegnung mit Gott vorbereiten. Denn wie wir uns auf den Gottesdienst einstellen, das kann entscheidend dafür sein, was wir im Gottesdienst empfangen. Modern ausgedrückt, ob da überhaupt noch Speicherplatz frei ist bei uns oder ob wir schon vorher alles Mögliche bewegt und beschäftigt haben, sodass im Kopf für Neues oder auch für Altes, was wir neu hören müssen, gar kein Platz ist. Manches, was wir alles direkt vor dem Gottesdienst noch regeln und besprechen und erledigen wollen, das wäre wirklich besser beim Tee danach aufgehoben. Dieser Gedanke hat mich übrigens davor bewahrt, kurz vorm Gottesdienst noch alle Lieder auszutauschen auf der Platte, weil ich gesagt habe, jetzt halt dich auch an das, was du predigen willst. An erster Stelle, vor allem anderen, das Gebet. Das kann eine wichtige Hilfe dafür sein, gute Ordnung in mein eigenes Leben zu kriegen. Ich stimme darin ein, in das, was Gott will, dass allen Menschen, auch mir selber, geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.